So, bevor es hier gleich mit unserer neuen Folge von Verschlusssache losgeht, ein kleiner Hinweis vorab. Die Polizei Berlin leistet täglich viel Arbeit hinsichtlich der Prävention von Jugendkriminalität. In diesem Fall ist unser zentraler Ansprechpartner das LKA PREF. Den Link dazu packen wir euch wie immer in die Shownotes. Unser Gast Sladdy zum Beispiel ist Teil eines Pilotprojektes einer Dienststelle. Aber das soll er euch lieber selbst erzählen. Podcast ab.
Markus, ich trage ja jetzt im Dienst Cargohosen. Ich hasse es, Markus, du weißt es ganz genau. Aber ich hatte so eine khaki-grüne Cargohose an und ein schwarzes T-Shirt und hatte meine Haare offen mit dem Rot. Und dann steht ein Kollege vor mir und sagt, du siehst aus wie Kim Possible mit deiner Koppel und alles.
Also das ist jetzt die Feststellung, ich trage Cargohosen.
Das ist grausam.
Wie war Britt früher, so ein Geständnis, ich trage jetzt Cargohosen.
Ja, das ist... Du weißt ganz genau, Markus, was das mit mir macht, Cargohosen. Ich habe sogar zwei mittlerweile in meinem Repertoire.
Ich kann gar nicht leben ohne.
Was hast du?
Ich kann gar nicht ohne leben.
Ja, und das sagen mir viele Polizisten oder Polizistinnen auch, dass sie immer Cargohosen tragen. Ja. Und ich denke mir, ja, Markus, du sowieso. Du trägst aber auch in deiner
Freizeit
Cargohosen.
Na, wohin denn mit deinen FEM?
Genau.
Die habe ich an meiner Koppel.
Na, Lisa, was heißt FEM?
Ich habe die an meiner Koppel, meine FEM.
Aber apropos Einsatz und Cargohosen.
Neukölln.
Willkommen in der neuen Folge von Verschlusssache, der Podcast.
Unsere Gäste haben quasi auch schon ganz viel gesagt. Wir haben sie noch gar nicht namentlich gemacht. Sladdy, wir machen immer Ladies first. Deswegen stellen wir
darf
dich hinten
anfangen?
An.
Deswegen darf ich anfangen. Ja.
Steffi, stell dich doch mal bitte vor.
Ich bin Steffi. Ich komme von der Direktion 5 City und bin Kommissariat 32, was sich mit Intensivstraftätern, kiezorientierten Mehrfachtätern befasst. Allerdings arbeite ich dort in dem Teilbereich der täterorientierten Intervention.
Und da muss man ja zu sagen, das ist ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, K32 zieht sich, Markus, durch unsere Podcast-Karriere. Kann sie jetzt auch mittlerweile Karriere nennen, wie ich persönlich finde. Und ich hatte das große Glück, wir hatten jetzt Nico bereits hier, wir hatten... Hatten wir noch jemanden aus K32?
Nein, das war es nämlich auch schon. Deswegen habe ich überlegt, wenn du jetzt alles aufzählen willst.
Die erste Praktika-Folge, die handelt ja von meiner Zeit bei K32. Mhm. Und dort habe ich das große Glück gehabt, Steffi als Kollegin und Freundin kennenlernen zu dürfen. Und innerhalb dieses Praktikums hat Steffi mir wirklich sämtliche Türen in Neukölln geöffnet. Und das ist die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Gast, weil du hast mich einfach zu den Jungs mitgenommen,
ja,
ne?
Einfach standen sie da in der Tür.
Standen sie in der Tür. Und da kam ich zu Sladdy. So.
Ja, genau. Ich bin der Sladdy. Hi. Seit jetzt 28 Jahren Polizeibeamter, vorwiegend in Neukölln, Kreuzberg und Friedrichshain bisher tätig gewesen, in unterschiedlichsten Gliederungseinheiten. Angefangen damals bei der Hundertschaft, der Direktionshundertschaft 5, wo ich auch die Steffi schon kennengelernt habe. Die war aber in einem Parallelzug. Bin da 2 Jahre auf dem Abschnitt 54 Funkwagen gefahren und habe mich dann ziemlich schnell für den Streifendienst beworben und bin dann 2003, glaube ich, auch dann ins Streifendienst gekommen und habe da bis 2012 dann gearbeitet, also 10 Jahre auf dem A54 in der Sonderallee im Streifendienst. Parallel war dann Steffi wie beim 55er Streifendienst. Also wir haben immer so ein bisschen parallel gearbeitet. Auf der Hundertschaft wollten wir alles zur OGJ.
Und was ist denn die OGJ, Sladdy? Wir müssen immer noch ein bisschen so sprechen für Leute, die nicht in der Behörde sind.
Wir haben es zwar schon mal erklärt.
Und für mich auch. Also ich weiß, was die OGJ ist. Aber du erklär mal bitte den Begriff OGJ kurz für alle.
Der OGJ ist die operative Gruppe Jugendgewalt, die sich um Raubdelikte kümmert, um Jugendgruppengewalt kümmert und so eine Sachen halt. Und da trafen wir dann wieder aufeinander, Steffi und ich, und durften dann endlich mal zusammenarbeiten. War eine schöne Zeit, die uns wirklich geprägt hat, glaube ich. Jetzt bin ich gerade wieder auf dem Abschnitt 54 im Jugendinterventionsteam.
Also eigentlich sind die beiden genau richtig für uns, weil schwer erziehbare Jugendliche waren wir, glaube ich, beide, oder? Was würdest du sagen?
Ja, da würde ich mich jetzt rausnehmen. Nein, aber du hast gerade gesagt, was OGJ ist, aber wollt ihr mal kurz sagen, was ihr so bearbeitet? Was läuft euch so täglich über den Weg?
Na, Markus, die beiden sind nicht in der OGJ, die waren beide in der OGJ.
Ja, aber weil wir das Thema trotzdem ja irgendwo mal aufgegriffen haben.
Ach so.
Deswegen mal kurz, was da alles so irgendwie zugehört.
Also das Konzept der OGJ hat sich ja mittlerweile ein bisschen verändert. Wir können darüber reden, was wir damals gemacht haben, als wir beide dort waren. Also im Endeffekt ist die OGJ eine zivile Komponente, die präventiv tätig ist. Also das heißt, du versteckst dich nicht, du gehst präventiv und offensiv, quasi läufst auf der Straße rum, sprichst mit Jugendlichen, hast Kontakte zu Jugendclubs und machst einfach Networking sozusagen. Und das war damals unsere Aufgabe. Oder auch Straftäter festzunehmen, insbesondere was Raubdelikte Raubgeschichten angeht. Das war damals unsere Hauptaufgabe gewesen. Und Prävention an Schulen haben wir auch gemacht. Wir hatten auch ein paar Projekte, die wir betreut haben, die sehr gut liefen. Das haben wir damals gemacht.
Kann man das vielleicht so zusammenfassen? Ihr seid so ein bisschen die polizeilichen SozialarbeiterInnen? Oder ist das zu, also auch jetzt gerade mit dem, was ihr jetzt vor allen Dingen beide macht?
Naja, ich finde, der Sozialarbeiter ist eigentlich in jedem Aspekt des polizeilichen Berufs mit involviert. Also ob du jetzt der Funkwagen auf der Straße bist oder ob du im zivilen Bereich irgendwo arbeitest, wenn verdeckt arbeitest, dann eher nicht so. Aber tatsächlich alles, was offensiv und offen passiert, sag ich mal, da bist du auch immer so ein Stück weit Sozialarbeiter mit dazu. Du musst den Leuten zuhören, du versuchst irgendwo vielleicht nochmal eine Hilfestellung zu geben bei Leuten, wo du weißt, die driften jetzt gerade ab oder so. Da hast du vielleicht eine Möglichkeit, ins Elternhaus zu kommen und mit denen zu sprechen und da vielleicht Probleme aufzudecken und aufzuklären oder beziehungsweise da auch Hilfestellungen anzubieten. Das ist, glaube ich, wirklich tatsächlich ein Aspekt, der den kompletten Polizeiberuf umfasst, so ein Stück weit Sozialarbeiter mit zu sein, weil du musst das Soziale mitbringen, ansonsten wirst du hier niemals Fuß fassen können in dem Beruf.
Ich habe ja die OGJ einen Tag in meinem Praktikum mal begleitet, wo ich bei K33 gewesen bin. Und das war auch von wegen so, ey, ja, wo ist der jetzt wieder aus eurer Gruppe? Wo habt ihr den gelassen? Ich dachte mir die ganze Zeit so, seid ihr irgendwie alle Best Friends gerade miteinander? Schön, dass ihr jeder so seine Pappenheimer die ganze Zeit auf der Straße kennt. Das war sehr amüsant immer zwischendurch.
Ich fand das auch geil. Ich war auch einen Tag mit der OGJ aus der 5 unterwegs. Das war ganz fantastisch. Und ich war ja auch einen Tag mit dir unterwegs. Da haben wir auch einen Sachverhalt sozusagen gemeinsam, der den ganzen Tag ging, bearbeitet, nennen wir das jetzt mal. Und mit dir, Steffi, durfte ich ein Präventionsgespräch auch in der Schule führen. Das war ganz witzig, weil da saß dann auch Schulbegleiter mit in der Konferenz und ich so, das ist so krass, ich sitze jetzt einfach auf der anderen Seite so gerade. Deswegen habe ich gerade die Frage gestellt, weil ja, natürlich als PolizistIn musst du irgendwie immer gucken, dass du das Soziale gegenüber in seiner Gänze aufnimmst, aber ich glaube so gerade im Bereich von Jugendkriminalität oder mit Jugendlichen und auch besonders in der Direktion 5 brauchst du, glaube ich, nochmal ein anderes Feingefühl. Oder würdet ihr das, also ich, das könnt ihr euch ruhig, finde ich, mal auf eine Kappe schreiben, also nein, positiv nicht gesehen.
Ich glaube, dass du tatsächlich, was du meintest, selbst schwer erziehbarer Jugendlicher gewesen zu sein, das waren wir vielleicht auch irgendwo ein Stück weit und von daher haben wir das einfach nicht vergessen und dementsprechend kommen wir da vielleicht auch noch ganz gut an die Jungs und Mädels ran, dass man einfach nicht von oben herab mit denen redet, sondern versucht auf Augenhöhe mit denen zu quatschen und das ist, glaube ich, das, was sie auch anerkennen. Also die sagen dir das auch direkt ins Gesicht, das ist voll cool, mit euch zu reden und mit den Uniformierten ist es halt immer schwierig. Die haben aber auch eine andere Aufgabe, ne? Die haben auch eine andere, die sollen auch ein anderes Standing haben und wir haben ja versucht, da tatsächlich dann auch so, ich sag mal, Wohlwollen zu genießen oder auch das Vertrauen zu genießen, dass die mit uns reden, wenn irgendwas ist. Hat natürlich nur ein Stück weit geklappt, aber grundsätzlich war unsere Hauptaufgabe die stille Informationsgewinnung, nenne ich es einfach mal. Also aus den Gesprächen heraus Informationen zu ziehen, die man im späteren Verlauf dann auch verwenden kann oder verwenden muss dann auch teilweise.
Ihr seid beide von der Schupo, ne? Ihr kommt von der Schupo. Und tragt aber jetzt, das hast du gerade schon mal gesagt, ihr tragt keine Uniform mehr, ne?
Nein.
Also ihr braucht jetzt auch in keinen eurer Einsätze, zieht ihr euch nochmal die blaue an?
Bei mir schon. Also ich kann sie teilweise mit anziehen, ist aber meistens gar nicht gewollt, beziehungsweise die Geschäftsanweisung über die Bearbeitung von Jugendsachen sieht eigentlich vor, dass alles, was mit Jugendlichen passiert, seitens der Polizei in Zivil zu erfolgen hat, um da eine gewisse Stigmatisierung vorzubeugen, dass sie nicht passiert.
Was ist denn so euer Hauptklientel? Also unser Staffelschwerpunkt ist ja so ein bisschen Direktion 5, Neukölln. Mit was für Leuten habt ihr zu tun, Steffi?
In der TUI-Tatsache, also ab 8 Jahre, was jetzt wirklich sehr streng auch gestaffelt ist, von 8 bis 17. Und in der TUI zu den meisten Gesprächen habe ich wirklich Kinder, also so bis 14 Jahre bei mir zu sitzen, die halt einfach mit Straftaten aufgefallen sind. Also wir reden hier nicht von einer, sage ich mal, Schulhofklopperei, ja, sondern die halt wirklich schon ein, zwei Gewaltstraftaten begangen haben. Die sitzen bei mir. Und jedes Kind und jeder Jugendliche oder Jugendliche ist halt unterschiedlich, ja. Also ob das jetzt von der Kultur ist oder von der Herkunft ist, das ist ganz, ganz unterschiedlich.
Ist es denn so, ich meine, klar, du kriegst die Fälle halt ja irgendwo immer rein, aber du hast dann ja auch, dass du Jugendliche wahrscheinlich über einen längeren, sehr langen Zeitraum begleitest und die auch aufwachsen siehst. Und das ist ja dann teilweise auch dann ein Ziel, die vielleicht irgendwie mal wegzukriegen von der Gewalt dann speziell?
Ja, genau. Also Ziel dieser Präventionsgespräche, die ich führe, ist natürlich, das erste Ziel ist, dass sie keine Straftaten mehr begehen. Sprich, ich versuche sie nicht zu überreden, das nicht zu machen, sondern zu überzeugen, das, was sie machen gerade, dass das halt nicht gut ist für sie, auch später halt nicht. Und wir haben Zielsetzungen in unseren Gesprächen und wir formulieren auch Ziele. Ich glaube, man muss auch jedes Kind und jeden Jugendlichen oder jede Jugendliche einzeln betrachten in den Gesprächen, weil auch sie sind halt Opfer. Das darf man halt nicht vergessen. Sie sind halt nicht nur Täter, sondern ihnen ist halt selber auch irgendwann mal irgendwas Schlimmes vielleicht passiert. Und das merkt man immer wieder in den Gesprächen und manchmal regeln sich die Sachen auch, warum sie vielleicht das ein oder andere begangen haben.
Ja. Du bist ja wieder mehr draußen tatsächlich, oder?
Gewünscht ja, nein, aber tatsächlich muss ich ziemlich viel aufschreiben, weil wir arbeiten im Prinzip ja genauso wie Steffi auch in dem gleichen Alterssegment, aber schon bei der ersten Tat halt. Und da, wir arbeiten ihrer Dienststelle ja zu, oder auch Steffi explizit auch zu, weil wir ja auch wissen, was sie kann und dementsprechend auch wir teilweise detektieren in den Erstgesprächen schon, dass es sinnvoll wäre, wenn sie sich mit der Familie oder mit dem Jugendlichen oder Kind halt unterhält, um da ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen, sage ich jetzt mal. Aber grundsätzlich ist es die gleiche Altersstruktur, aber wir fangen halt schon bei der kleinsten Straftat an. Also schon bei der Beleidigung oder bei der Bedrohung oder meistens ist es eben aber auch die Körperverletzung. Immer dann, wenn die Schule anruft, dann ist es meistens so, dass halt irgendwie im schulischen Bereich nicht mehr weitergekommen wird oder mit den pädagogischen Mitteln nicht weitergekommen wird. Das ist meistens dann, wenn sie sich dann hauen auf dem Schulhof und das dann irgendwie eine Außenwirkung erzielt.
Ich habe ja vorher an der Schule gearbeitet. Ne? Allerdings war die in der Direktion 4, muss man jetzt dazu sagen. Ich glaube, ich war auch in so einer Bubble. Also ich glaube, unsere Schule war auch tatsächlich jetzt eine, die jetzt nicht so im Fokus dafür steht, dass das als Problemschule gilt oder sowas. Weil wenn du mir das jetzt sagst, ich stelle mir jetzt gerade vor, dass ohne, dass das mit Vorurteilen belastet hier gerade sein soll, ich kann mir gut vorstellen, nach meinem Verständnis, wenn du mir sagst, so, es geht schon bei der Schulhofklopperei sozusagen los. Wie viele Überstunden hast du, Sladi, in Neukölln?
Also ich bin ziemlich gut darin, dem Dienst ja nicht so viel in Vorlauf zu geben, sage ich jetzt mal. Okay. Ich sehe zu, dass ich das relativ auf einem normalen Level halte. Also es gibt da Leute, die da weit viel, viel mehr haben als ich. Und ich bin dann doch wahrscheinlich eher freizeitorientiert und familienorientiert unterwegs.
Kann man das so sagen? Berlinweit ist es ein Schwerpunkt, die jetzt mal nicht nur Neukölln, sondern die Direktion 5?
Ja, definitiv. Ist ja nun mal die Schwerpunktdirektion, wird sie überall genannt. Ja. Und ich denke, selbst Neukölln, selbst wenn man nichts von Berlin bisher gehört hat, Neukölln kennt eigentlich jeder im Bundesgebiet, wenn man sagt, man kommt aus Neukölln. Köln, sagen die, dann sagt man aus Berlin. Ach, Berlin? Dann wissen die manchmal gar nicht, dass Neukölln zu Berlin gehört, aber von Neukölln haben sie immer schon mal gehört und in der zweiten Instanz dann halt auch von Berlin und doch, ich denke schon, also es ist allseits bekannt eigentlich schon. Und das kann ich auch so widerspiegeln, das ist tatsächlich so. Also es ist nirgendwo in der Stadt, glaube ich, so prekär, wie es halt hier in der Direktion 5 ist.
Ich kann mir halt überhaupt nicht vorstellen, wenn ich in der örtlichen bin, irgendwo anders als in der DIR 5 zu sein, weil ich finde halt auch die Sachgebiete, die sich hier breit machen in der Direktion 5 am spannendsten und was ich an euch beiden im Umgang mit dem polizeilichen Gegenüber immer eben sehr bewundert habe, ist, dass ihr beide eben, wie du es auch schon vorhin sagtest, auf Augenhöhe mit den Kids gesprochen hast. Und ich hatte nie das Gefühl, egal in welchem Kontext wir mit den Jugendlichen gesprochen haben, dass ihr nicht zu denen durchgedrungen seid. Und wenn ich daran denke, was mir auch andere Jugendliche aus meiner Arbeit davor gespiegelt haben, Polizei ist ja immer so ein Riesenthema für Jugendliche, die Scheiße bauen, ne? Dann immer auch, ja, die Bullen und sowas. Und wenn ich mit euch unterwegs war, hatte ich immer das Gefühl, das steht hier gar nicht zu dem, also klar haben die sich nicht gefreut, das ist die eine Sache, ne? Aber es war jetzt auch nicht so, das war immer ein respektvolles Miteinander tatsächlich, egal in welchem Kontext. Und da habe ich immer gedacht, ja, so muss es halt laufen, weil das, was natürlich gerne nach draußen projiziert wird, ist, dass wir kommen und mit dem Finger drauf zeigen und sagen, wie toll wir sind, dass wir alles richtig machen und ihr bösen Jugendlichen. Und das ist eben ja gerade in Neukölln super einfach, was die mediale Aufmerksamkeit angeht. Du hast mir auch verschiedene Leute auch schon vorgestellt, Steffi. Es gibt eben so viele tolle Projekte, die sich mit der Prävention bezüglich der Straftaten oder Jugendkriminalität beschäftigen. Und das wird immer so ein bisschen außen vor gelassen, was ich überhaupt nicht verstehe. Oder auch eure Arbeit, weil es gibt gute Ansätze, die Kids auch echt, nein, nicht begeistern, ist jetzt ein großes Wort, aber auf jeden Fall erreichen irgendwie. Oder was ist da so euer, Markus, was willst du?
Nee, ich wollte auch mal, wo du gerade so darüber redest, das ist ja das, was du gerade eben schon mal gesagt hast, dass wir auf einer ganz anderen Ebene erstmal kommen, als direkt mit dem Funkwagen vorzufahren und wir nehmen dich jetzt mit oder irgendwas passiert jetzt weiteres. Dass du da schon mal erstmal eine ganz andere Grundlage oder Vertrauensebene schaffst, dass du da auch an ganz andere Informationen, Sachverhalte ja irgendwie direkt auch erstmal rankommst und nicht direkt gleich diesen humboldtschen Lehrfinger da irgendwo auch hochhalten kannst.
Ja, nun müssen wir auch meistens mit der Zielsetzung, die wir dann haben, auch weiterarbeiten mit den Jugendlichen. Also danach auch noch und Monate danach, Jahre danach noch mit denen arbeiten und versuchen natürlich dann entsprechend gut bei denen anzukommen, um dieses Vertrauensverhältnis nutzen zu können, um diese Arbeit überhaupt gestalten zu können. Der Funkwagen, der kommt, nimmt halt den Sachverhalt auf, ist relativ oberflächlich, hat gar keine Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist einfach das A und O, weil der muss dann schon wieder zum nächsten Einsatz. Oder Berolina brüllt und sagt, ich habe hier schon wieder 5 neue, also löst euch mal langsam. Dementsprechend, der Funkwagen ist da auch wirklich der falsche Ansprechpartner für. Und das ist auch, glaube ich, ganz gut so, dass es dann so die einzelnen Bereiche gibt, die sich dann da näher mit befassen können. Ich glaube, das hilft auch den Funkwagen zum Teil, wenn wir dann, also bei der UGAT war das zum Beispiel ganz komisch und kurios in einer gewissen Straße, war das immer so, wenn da Funkwagen-Einsätze stattgefunden haben, dann unter 4, 5 Funkwagen ging gar nichts und die sind dann auch wirklich von einer Masse von 40, 50 Jugendlichen da belegt worden. Und wenn wir dann mit unserem UGAT-Bus da um die Ecke gefahren gekommen sind, dann haben die sich dann schnellstmöglich verflüchtigt, weil sie wussten ganz genau schon aus dem Fenster, Mahmoud, bleib mal stehen, Mohammed, bleib mal, Ahmad, bla. Also wir kannten alle, haben alle angesprochen, schon aus dem Auto raus und das war für die natürlich schon gleich so, ach scheiße, bevor die hier Identitätsfeststellung durchführen, hier vom Funkwagen aus, die brauchen wir gar nicht, die haben ja die UGJ dabei, die kennen uns ja alle, die wissen ja,
das hatte ich doch mit dir, wo wir da gestreift sind, ne? Genau. Also Fußstreife gemacht und Sladdy und ich laufen da lang und dann fährt neben uns auf so einem gemieteten Emmy-Roller ohne Helm zwei und Sladdy, ey! Und pfeift die zurück und sagt zwei Namen. Komm mal ran, wo warst du letzte Woche? Und er so, oh, ja, Entschuldigung.
Das war ja, die Vernehmung, ne? Bei,
ja, in der Heideck waren wir da. Das war ganz
sehr. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern, als der eine zu mir meint, sie ist der Teufel. Sie weiß ja. Alle Namen.
Sie ist der Teufel. Ja, das bist du bis heute noch.
Nein, aber
bei gewissen Familien ist sie immer noch der Teufel.
Ich finde es auch schön, sag ich mal, irgendwie ein anderes, kann man miteinander schaffen, eigentlich sagen und nicht. Du hast es, glaube ich, in der letzten Folge mal gesagt, wo du von der Schule und Prävention, boah, jetzt schon wieder Polizei, kein Bock oder irgendwas so.
Ja.
Einfach so ein Gegenüber zu schaffen, wo du auch mal sagst, oh ja, scheiße, schon wieder was Blödes gemacht. Ja, ich weiß.
Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass was halt auch ein Funkwagen vielleicht in so einer Situation, wenn es um Jugendliche geht, gar nicht leisten kann, ist dieses, ey, ich sehe dich und ich höre dich und ich höre dir auch mal zu, was du gerade zu sagen hast. Und beim Funkwagen ist das manchmal halt einfach nicht möglich, ja. Und die Jugendlichen, sage ich mal, die wir haben, das ist halt so. Die haben halt das Bedürfnis, dir was zu erzählen und wenn es auch total belanglos ist. Aber einfach dieses, dass wir zuhören. Und ich glaube, das macht auch das Bild der Polizei, das auch manchmal ein anderes Bild. Wir sind ja sehr negativ behaftet bei vielen Sachen, aber ich glaube, gerade das ist, wie gesagt, in der OWJ damals, das war sehr schön gewesen, weil wir wirklich mit den Jugendlichen sprechen konnten über Gott und die Welt. Also es war wirklich was ganz Banales gewesen, aber einfach dieses, ja, wir sind da und wir hören euch auch mal zu.
Das habe ich sehr von dir auch gelernt in diesen Präventionsgesprächen, dass es gar nicht darum geht, jetzt auch nur über das zu reden, was da auf dem Papier steht. Und da habe ich auch damals zu dir gesagt, in dir ist eine sehr gute Sozialarbeiterin verloren gegangen. Aber perfekt, dass du hier in der Behörde gelandet bist. Ne, wir sagen hier oft so das Bild, was nach draußen getragen wird und die bösen Medien. Am Ende des Tages gibt es aber eben auch Leute in der Behörde, weil wir sind ein Querschnitt der Gesellschaft, die Scheiße bauen. Oder die halt eben unsere Reputation nicht so nach oben petern, um das mal so auszudrücken. Und ich fand das einfach schön, dass du auch gefragt hast, die Kids, ey, und wie geht's dir eigentlich? Und was willst du denn mal machen später? Und wo soll's denn für dich hingehen? Und das fand ich irgendwie immer ganz schön, weil ich so dachte, ich komme halt aus meinem Leben davor genau von der anderen Seite. Wenn mich Leute fragen, was hast du denn vorher gemacht? Ich sage Sozialarbeiterin. Sagen alle, und jetzt bist du bei der Polizei. Und das ist natürlich auch, das ist der Riesenkontrast. Denkt man vielleicht erstmal, wenn man keine Ahnung hat, was die Polizei alles macht. Also weil viele denken auch nur, die Polizei macht Tatort, also ARD-Tatort oder fährt Funkwagen oder prügelt auf irgendwen ein. Das sind ja diese drei Dinger irgendwie. Wo ich denke, nee, das ist so viel mehr. Eigentlich mache ich gar nicht so viel anders jetzt. Ich habe jetzt halt meine Dienstwaffe jetzt um, aber trotzdem rede ich ja noch mit den Leuten. Und das ist auch das, was ich auf den Dienststellen bis jetzt als Feedback bekommen habe. Ja, du nimmst dir immer die Zeit, mit den Leuten zu reden, egal in welchem Sachverhalt oder um was es geht. Manche finden es gut, manche nervt es, glaube ich, auch ganz oft. Weil dann sagen die, Lisa, wir müssen weiter. Und ich, geht's Ihnen gut? Können wir noch was für Sie tun? Alle so, nein, wir können nichts mehr tun, wir müssen jetzt weiter.
Komischerweise bist du die vierte, die ich jetzt kenne, die von der Sozialarbeit in die Polizei gewechselt ist.
Wirklich, ja? Naja gut, auf 28.000 KollegInnen ist das jetzt immer noch keine hohe Quote.
Das ist richtig, aber ich kenne jetzt nicht alle 28.000, ich kenne ja nicht so viele, aber in meinem kleinen Denkensbereich und Leuten, die ich so kenne, also bist du jetzt mit die Nummer 4, die ich jetzt kenne, die von Sozialarbeiter quasi zur Polizei gewechselt ist.
Das ist ja auch ein guter Job. Also das ist immer so, wenn die Leute sagen, das ist immer so kacke und alles ist so anstrengend, ja, und es gibt bestimmt genug Sachen, über die man sich aufregen kann, aber die gibt es auch in dem Job, in dem ich davor war, haben wir uns über diverse Dinge aufgeregt.
Ja, das hast du ja immer. Aber ich hatte ja auch mal gesagt, so gerade mit Kindern, Jugendlichen, da haben wir ja beide auch die Erfahrung damit zusammenzuarbeiten. Ich habe auch immer Projekte gerne mit Kindern und Jugendlichen gemacht und gerne so eine Entwicklung. Die ist ja auch oft sehr sprunghaft und dann mal das und man muss mal hier ausprobieren. Und Sladdy, du hast es vorhin erwähnt, ihr fangt so ein bisschen auf dem Schulhof an. Sag mal, wo fängt dann überhaupt bei euch an, dass ihr euch länger um irgendwelche Pappenheimer kümmert? Man ist jugendlich, man baut mal Scheiße.
Ach, jetzt auf einmal, Markus.
Ich habe nicht gesagt, dass ich schwer erziehbares Kind war. Ich habe nicht geleugnet, dass ich immer Scheiße gebaut habe. Aber dass man halt mal Scheiße baut und wo fängt es dann an, dass ihr jetzt sagt, okay, dich begleiten wir jetzt irgendwie erstmal eine Weile und beobachten dich oder irgendwas.
Nee, ist tatsächlich bei denen, die sich selbst als Schwerpunkt hervortun, sage ich jetzt mal. Da fängt man eigentlich meistens an, so ein bisschen mehr zu investieren, weil man einfach mehrfach mit denen schon redet. Du hast natürlich den einen Fall, A schlägt B, B schlägt zurück und sagt, okay, jetzt haben wir die Sache besprochen, passiert nie wieder was, mit dem wirst du halt auch nicht mit da begleiten, großartig, weil der hat vielleicht aus der Sache gelernt und den kriegst du halt nicht mehr. Und dann kommen so eine Sachen dazu, wie auch bei der TOI, wo denn die Mehrfachtäter sitzen, wo die TOE mit den Intensivstraftätern sitzen, die man halt ständig hat, mit denen man sich ständig unterhalten muss. Und ständig auch in den Familien drin ist und da weiß man eben dann auch so langsam, man hat schon mal gefragt, wo willst du hin? Dann hat man ihm schon mal gesagt, pass auf, so wie du gerade agierst, wird das nicht funktionieren. Man versucht den Weg so ein bisschen aufzuklären und zu sagen, wenn du weiter so machst, wird das nicht. Mhm. Dann versucht man den halt trotzdem mal über die Jahre hinweg eigentlich so ein bisschen mit zu begleiten und zu sagen, ich habe dir das damals gesagt, warum hast du das nicht daraus gelernt oder warum hast du das nicht beherzigt oder ohne jetzt lehrerhaft zu wirken. Aber trotzdem versucht man halt immer noch so ein bisschen in die richtige Richtung wieder zurückzuschieben. Das klappt unter Umständen meistens gar nicht. Das muss ich einfach mal so sagen. Also gerade bei denen, die jetzt bei Steffi auch dann schon sind, die haben meistens diese kriminelle Karriere doch vor sich. Da sitzen dann doch schon die, die wir eigentlich schon nicht mehr erreichen können, wo wir es versucht haben über lange Zeit. Aber so grundsätzlich, um mit mal so klarzustellen, auch bei der OGJ hatten wir ja dann weniger in den Schulen die Erstkontakte, sondern durch die Jugendgruppenzugehörigkeiten oder Raubdelikte, die sie begangen haben. Ich sag mal so, 1,5 Jahre haben wir die Leute meistens betreuen müssen, bis wir die ersten Ergebnisse erzielt haben. Mhm. Also ob es jetzt tatsächlich justizielle Natur war oder ob die sich tatsächlich dann geändert haben und den Weg in ein gutes Leben gefunden haben. Auch jetzt merke ich das, auch beim Jugendinterventionsteam. Nach 1,5 Jahren hast du wirklich so, entweder hast du was erreicht oder du hast halt verloren. Das ist tatsächlich so dieser Zeitraum, wo ich sage, für mich ist das so eine Messgröße, was ich in 1,5 Jahren geschafft habe und sehe, die ersten nicht aufgeschrieben, aber bei uns an der Tafel, die Top 5 sind die ersten jetzt bei der TUE gelandet und die anderen sind kommt oder eben nicht mehr auf dem Schirm. Ja, die haben es dann tatsächlich verstanden. Also, oder sind zumindest bis dato nicht mehr erwischt worden. Hat auch nochmal eine andere Messgröße.
Schwierig, ne? Auf wen hört man als Jugendlicher, ja komm, was laberst du es denn so ungefähr, ne?
Ja, vor allen Dingen, also und nochmal, das alles in Ehren, was ihr macht, am Ende des Tages auch immer noch Polizei, ne? Also so, und ja. Ist dann immer noch so, der Jugendliche dann sagt, dann kriegt er doch nochmal die ACAB-Phase wahrscheinlich, ne?
Ja, also, ja, was willst du, den 24/7 begleiten und immer sagen, na, jetzt nicht weiter. Denk mal drüber nach.
Du wirst es eh nicht verhindern, das glaube ich auch. Aber ich glaube, es geht immer darum, dass Menschen haben immer einen Eindruck von dir. Und sie werden trotzdem immer behalten, dass es da dann irgendwie 1-2 Personen gab, die mit ihnen nicht umgegangen sind wie Scheiße. Ja. Und die ihnen trotzdem mal zugehört haben. Und vielleicht bringt das dann irgendwann den Gedanken, dass sie das mal überdenken, was sie da tun oder sowas. Ob sie es dann am Ende des Tages machen, das werden wir alle nicht verhindern. Es ist wie mit Drogenabhängigen. Jemand, der Drogen nehmen möchte, der nimmt Drogen. Mhm. Da kannst du eben 20 oder ihr 20.000 Mal sagen, dass das nicht gut ist. Das muss aus einem selbst herauskommen. Weil ich, also natürlich ist das Ziel, Straftaten zu verhindern am Ende des Tages. Das ist unser Auftrag, unser Job. Aber ich glaube, es geht schon darum, vielleicht in der persönlichen Entwicklung irgendeinen Footstep zu hinterlassen. Und das ist irgendwie immer so mein Anspruch als Sozialarbeiterin gewesen. Und das habe ich auch bei dir, Steffi, immer das Gefühl gehabt. Ich muss immer an eine Sache denken. Wir hatten gemeinsam ein Gespräch in meinem Praktikum mit einem kleinen Menschen. Das war ja wirklich ein kleiner Mensch. Und du hast mir letztens, du erzählst mir immer, wenn wir uns sehen, erzählst du mir in gewissen Abständen, dass der bis jetzt keine Scheiße mehr gebaut hat. Und das finde ich total schön, weil das zeigt mir, das ist für dich keine Akte oder sowas, sondern das sind für dich Namen mit Gesichtern und du beschäftigst dich auch mit den Leuten, wenn sie eben nicht auffällig werden. Und das finde ich ist, ja, aber das ist ein starker Charakterzug und das ist was sehr Schönes, finde ich.
Danke.
Ja.
Ja, der kleine Mensch, der hat seit dem Gespräch nichts mehr gemacht. Aber ich glaube, das ist so ein Erfolg von dem ganzen System, was da eine Rolle spielt. Das Jugendamt spielt da natürlich eine große Rolle. Und ja, es zerreißt einen wirklich manchmal das Herz, was junge Menschen dort teilweise erzählen, ja, wie es ihnen geht, wie es mit der Schule läuft, wie es zu Hause ist. Da spielen auch ganz viele Faktoren halt einfach eine Rolle, warum sie so sind, wie sie gerade sind. Und es gibt auch unschöne Geschichten, muss man dazu sagen.
Ja, das haben wir ja erlebt, als wir zum Beispiel durchsuchen waren auch. Wir haben bei einem Intensivtäter durchsucht, das war meine erste Durchsuchung, glaube ich sogar. Und weißt du, nach außen hin auf den Fotos siehst du immer nur Gucci Cap hier und hast du nicht gesehen. Und dann kommst du da aber in die Wohnungen rein und denkst dir, hui, okay, was ist denn hier los? Und natürlich kannst du nicht darauf schließen, dass er dann oder er sie dadurch dann eine kriminelle Laufbahn eingeht. Aber du kannst schon, du siehst ja auch zerrüttete Verhältnisse einfach, dass nicht alles irgendwie rund läuft. Und dann kriegt man auch nochmal einen anderen Blickwinkel auf die ganzen Geschichten.
Aber wenn du sagst, da ist jetzt irgendwie bei dem Jugendlichen oder bei dem jungen Menschen, wie ihr gesagt habt, nichts passiert. Ich habe gerade mal überlegt, also wie kann ich mir das jetzt, sage ich mal, auch als Zuhörerin vorstellen? Ist es einfach nur, dass du sagst, ja, da ist jetzt nichts passiert, weil ich habe lange keine Akte von dem auf dem Tisch gehabt? Oder bist du da oft hinterher, um einfach mal zu gucken oder wenn du dem mal begegnest irgendwo, einfach mal kurz zu quatschen und mal anzuhalten, was jetzt irgendwie die Lage ist?
Das wäre schön,
oder?
Wenn ich das könnte. Ja, ich sehe sie leider nicht. Also, nee, das sagt mir mein System sozusagen, ob der junge Mensch halt nochmal straffällig geworden ist oder nicht. Das ist so eine automatische Benachrichtigung, die ich dann bekomme, ob er nochmal nach dem Gespräch straffällig geworden ist. Oder aber auch, was auch oft passiert ist, dass ich quasi nochmal mit der Sozialarbeiterin oder dem Sozialarbeiter im Jugendamt spreche, der dann für diesen jungen Menschen zuständig ist. Und wir tauschen uns aus und dann erzählt er auch, ja, das läuft super mit dem, weil er vielleicht noch irgendwelche Hilfsangebote seitens des Jugendamtes bekommen hat. Und das ist halt diese Kombination aus Jugendamt, Polizei mit diesen ganzen Hilfsangeboten, das funktioniert oder das kann funktionieren, das zeigt sich auch.
Ist denn oft, sag ich mal, dass irgendwo auch Jugendliche bei euch sitzen, wo du sagst jetzt von wegen, ey, jetzt weiß ich selber, dass vielleicht eine Schwelle zu weit gewesen ist, wo sich dann so ein bisschen was dreht, also dass dann wirklich so diese Zahnräder langsam irgendwie ineinander greifen, also dass sie oft merkt, dass es wirklich was bringt dann auch nachher schlussendlich am Ende des Tages?
Ja, sonst könnte ich sowas nicht machen, glaube ich, wenn ich daran nicht glauben würde.
Ja, okay.
Ich finde es ganz wichtig, dass man daran glaubt, sage ich mal, an das, was man halt tut. Ja, also wenn ich meine Präventionsgespräche führe, ich möchte daran glauben und ich glaube auch an den jungen Menschen, der vor mir sitzt und am Ende des Tages ist es natürlich schön, wenn man dann später mal guckt und sieht, ah, okay, ja, er ist einfach nicht mehr straffällig geworden und das ist halt ein schönes Gefühl.
Slady, guck nur, zieht eine Augenbraue hoch. Wie ist das bei deinem?
Ich musste in letzter Zeit tatsächlich feststellen, dass ich oft der Annahme auferlegen bin, dass das, was ich gesagt habe, was gebracht hat. Tatsächlich habe ich die Tür hinter mir zugemacht und der ist sofort losgestiegen, weil ich nicht so Straftat begangen. Also das kann ich jetzt dann nicht so, also vielleicht nicht erreicht oder war nicht eindringlich genug oder es sind einfach die Faktoren, die halt schon vornherein da waren, dass ich halt das Gefühl, dass er mir zwar das Gefühl gibt, einfach um seine Ruhe zu haben und schnell wieder in Ruhe gelassen zu werden von uns und dann kommt die Tür zu gemacht, losgestiefelt, nächste Straftat und dann da denkst du, das kann doch nicht wahr sein. Das war in kürzester Zeit, waren das glaube ich 3 oder 4 verschiedene Typen, wo ich dachte, das ist, ich zweifle an mir dann so ein bisschen und dementsprechend kann ich das gerade nicht so. Nicht so, also deswegen sage ich, ah, schön, dann super, freut mich. Da mache ich irgendwas falsch. Dachte, vielleicht fehlt mir die eine oder andere Sonderausbildung oder keine Ahnung. Oder einfach, ich bin vielleicht auch ein bisschen gutmütig manchmal und gutgläubig, das ist vielleicht auch manchmal so mein Problem.
Ja, was heißt Problem, ne? Ich habe auch mal bis zuletzt an die größten Chaoten irgendwie geglaubt. Die könnten mir jetzt, ich habe damals zu meinen Kiddies gesagt, die eben schwer erziehbar waren, als ich den Job gewechselt habe, ich gesagt, wenn ich euch einmal jetzt noch begegne, ne, oder ihr hinten bei mir jetzt im Auto sitzen müsst, ey, dann scheppert's aber.
Dann weht hier ein anderer Wind.
Ja, wirklich. Und ich denke auch so, weil, also es ist jetzt nicht so, als ob mir das nicht passieren könnte, ne? Weil auch wenn ich in einer anderen Direktion, in der Schule gearbeitet habe, die Kids kamen trotzdem aus der Direktion 5 zum Teil, ne? Und ich habe auch nur gedacht, eigentlich warte ich jeden Tag darauf. Also ich bin schon irritiert, dass ich bei K32 nicht mit einem meiner Pappenheimer zusammengestoßen bin. Jetzt bin ich ja im Dauerdienst und wenn es irgendeine Straftat in Neukölln gibt oder sowas, dann denke ich immer, na mal gucken. Wenn es heißt, Jugendlicher hat jetzt das und das gemacht. Wirklich, ich warte eigentlich nur auf den Tag darauf, bis ich mal jemanden von meinen Kiddies sehe. Und dann weiß ich ganz genau auch, dass die dann sagen, oh, jetzt kommt wieder hier Frau so und so. Und ich weiß, dass die dann kuschen auch und so. Ich weiß, dass ich denen was versuche, ganz doll zu glauben, dass sie es nicht gemacht haben. Und wahrscheinlich haben sie noch irgendeinen Tatbeutel oder sowas in der Tasche. Und ich bin trotzdem noch die sagt, ach Mausebär, ach vielleicht war es ja doch nicht und so. Also ich kann das schon, das hat glaube ich nichts mit Naivität oder sowas zu tun, sondern einfach der Wunsch an das Gute im Menschen, kann man es vielleicht so nennen.
Das ist ja das, was Steffi auch meint, du kannst ja nicht direkt irgendwie da rangehen und sagen, ja komm, sowieso Hopfen und Malz verloren, also was willst du jetzt damit erreichen schlussendlich?
Ja, das hatte Nico mir damals bei der Durchsuchung gesagt, da sind wir da rein und dann ging es auch darum, dass wir eine Tatwaffe gesucht haben und dann ich so, ach, aber jetzt der Mausebär, der schläft doch noch und so, und dann hat Nico mir auch gesagt, naja, also dann hat er mir so die Akte gegeben, ich so, naja, okay, dann können wir mal wecken, als ich mir die so durchgelesen habe. Ja, weil man natürlich irgendwie immer dann noch guckt, so, aber muss das denn jetzt sein? Und naja, das hat man ja relativ schnell, kriegt man diesen Zahn gezogen, finde ich, im polizeilichen Dasein. Dieses, muss das denn sein? Ja, es muss sein. Und das können, glaube ich, auch Leute nur verstehen, die in der Polizei tatsächlich sind. Weil ansonsten ist das natürlich sehr einfach zu sagen, muss das denn jetzt sein? Muss diese Maßnahme jetzt sein? Ja. Ganz
grundsätzlich sind wir ja nicht die Ursache setzen. Wir sind ja nur die reagieren auf das, was täterseits passiert ist. Dementsprechend würde ich mir diesen Schuh gar nicht so unbedingt anziehen.
Welchen Schuh?
Den du gerade ausgesprochen hattest, sozusagen.
Was also, habe ich denn? Na, das Mausebärchen, musst du immer wiederholen, ich vergesse das ganz schnell.
Das Mausebärchen jetzt noch nicht weg und muss das denn jetzt sein? Und muss die Maßnahme jetzt so drastisch und müssen wir dann jetzt mit der Ramme da reingehen und so? Ich sag mal, die Ursache setzen sie selbst. Und das muss man sich wirklich auch mal vor Augen halten. Das ist ja nicht, dass ich das entschieden habe, sondern einfach aufgrund der Vita, die er schon dargelegt hat. Und deswegen müssen wir uns natürlich dann sagen, wir müssen uns schützen, wir müssen selber gesund nach Hause kommen. Das sind ja auch die Sachen, die man selbst beachten muss für sich selbst. Und du musst natürlich auch ein Stück weit wieder vom Kopf her auch ein bisschen weggehen und versuchen da nicht zu sehr sich zu involvieren, damit du nicht selbst irgendwann mal geschädigt wirst und sagst, ich kann nicht mehr, ich bin jetzt durch, bin ausgebrannt und kann diesen Beruf nicht mehr ausüben.
Ja, das ist ja generell so das große Thema. Das hatten wir auch mit unserem Gast in der letzten Folge. Da ging es um das Thema Kinderpornografie. Ich habe das letztens mal mit einem Freund gehabt. Da ging es mal wieder um, was die Polizei alles so macht und dass er das nicht so gut findet. Und dann habe ich auch zu ihm gesagt, weißt du siehst halt irgendwie nur das, was du in den Medien Medien siehst und dann siehst du da irgendeine Demonstration und hast sie nicht gesehen und wie wir da reagieren. Das ist nicht immer richtig, das will ich damit gar nicht sagen. Das war an einem Tag, an dem ich aus einer Nacht kam, in der ich kurz vor Feierabend noch eine Leichensache reinbekommen habe, wo ein Mensch seit 2 Wochen bei den Temperaturen, die wir bis vor kurzem hatten, in seiner Wohnung gelegen hat und die Nachbarn darauf aufmerksam geworden sind, weil er hat roch ein bisschen. Als wir vor Ort kamen, standen die Schutzpolizisten vor Ort mit FFP2-Maske, haben uns den Schlüssel hingehalten und haben gesagt, na, aufpassen, die Maden kommen unten aus der Tür schon raus. So, wir als Polizei wissen das, aber das müssen wir eben auch machen. Oder wir müssen auch irgendwo hinkommen, wenn sich Menschen das Leben nehmen und sowas und müssen das untersuchen. Wir sind ja nicht da und werden ausgebildet, um gewalttätige Menschen auf der Straße zu sein. Und ich finde, das vergessen die Leute mal so. Wo ich dann auch mal so denke, möchtest du in diese Wohnung rein und möchtest du jetzt die Leichenbesichtigung machen? Dann sag es so.
Ach so, ja, ich wusste ja nicht, dass ihr das auch macht.
Ja, genau, das machen wir auch unter anderem.
Ja, aber ne? Ist ja genau das, was du sagst. Entweder Tatort, Großdemonstration oder wie Pfandfunkwagen. So, ne? Das ist halt alles, was wir irgendwie dann machen.
Ja, und, oder möchtest du gerne Material auswerten, in dem der Missbrauch von Kindern irgendwie dargestellt wird? Möchtest du gerne in die Heideck-Siedlung fahren und dort mit irgendwelchen Familien, die die ganze Zeit sagen, nein, XYZ hat das nicht, also möchtest du das gerne machen? Dann hier bitte, dann hast du hier, bewirb dich bei der Polizei Berlin, Leute.
Ja, das ist ja, das haben wir ja schon mal oft gesagt, einfach auch mal viel informieren, halt auch einfach mal über die Polizei mit vielen Leuten vielleicht auch mal sprechen, Angebote nutzen, um einfach mal zu erfahren, vielleicht im Vorfeld, was machen wir überhaupt alles noch? So, nehme ich da für dich.
Dass man gar nicht sieht, dass wir als PolizistInnen, wie gesagt, das habe ich schon 20.000 Mal gesagt, wir kommen nicht, wenn es schön ist. Wir kommen nicht, wenn Disneyland gerade irgendwie die Abendparade hat, sondern wir kommen, wenn...
Das wäre aber auch schön, wenn wir da mal zwischen mal zugucken können.
Es wäre auch mal einfach vielleicht, dass wir als ganze Polizei das Disneyland gemietet bekommen, damit wir mal dort entspannen können für eine Woche. Aber dann muss sich jemand anderes um die Stadt kümmern. Aber das meine ich.
Machen vielleicht die französische Polizei, macht das vielleicht.
Ja, die kommen dann zu uns, dann habt ihr hier nämlich ein Problem, Leute. Nein, dass wir den ganzen Tag damit uns beschäftigen, mit den Abgründen der Menschlichkeit, dass wir da eben selbst nicht völlig durchbrennen irgendwann.
Manchmal denke ich mir auch so, okay, jeder Beruf hat halt seine Schwierigkeiten, seine guten und schlechten Seiten. Aber es hat jedes Mal, wenn ich jetzt auch, ich kann halt nur jetzt von 3 Monaten Praktika reden, da könnt ihr halt ganz andere Geschichten erzählen. Aber du weißt ja nie, wie dein Tag ist. Ich denke mir so, ja, okay, im Endeffekt, du hast jetzt da deine 8 oder 12 Stunden Dienst, wenn du jetzt im Dauerdienst bist, aber du weißt ja nicht, was passiert. So den einen Abend hast du irgendwie, weiß ich wie viele Einsätze, den anderen Tag hast du einen riesen Einsatz, wo auf einmal sonst was ist. Und es kann ja von jetzt auf gleich immer irgendwas passieren, wo du null irgendwie drauf gefasst bist.
Wir sind Babypolizei, wir beide, und haben jetzt schon diese Gedanken. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass wir alt sind, Markus. Wir haben auch schon andere Lebensrealität. Nee, Steffi, nicht so alt in dem Sinne, dass wir euch jetzt sagen möchten, dass ihr uralt seid, ihr beide hier.
Die färbt sich ihre Haare schon, weißt du?
Ja, muss ich, aber das muss ich seit 10 Jahren machen. Ich bin leider genetisch sehr früh ergraut.
Ja, komm bald die Dritten dann, ja?
Ja, na, hör mal auf. Wo war ich denn jetzt, Markus? Jetzt hast du mich unterbrochen. Wie dass ich gesagt habe, dass wir Babypolizei sind und das jetzt schon irgendwie nach einem halben Jahr in der Polizeiwelt draußen, fernab der HWR schon sagen. Aber das meine ich. Wir sind halt alt und haben auch schon andere Lebensrealitäten davor erlebt. Und jetzt haben wir hier 2 KollegInnen sitzen, die das seit ein bisschen länger machen als wir, Markus. Und minimal länger.
Aber es ist, wenn ihr sagt, so diese Zahnräder, die greifen ineinander. Findet ihr, wir brauchen im Land Berlin mehr Angebote, mehr Gespräche, dass man Leute mal an den Tisch hilft, weil sagt, hier sind irgendwie Baustellen, hier müssten wir mal mehr machen, weil so geht's nicht weiter? Oder wie ist eure Meinung dazu?
Also ich bin der Meinung, Angebote gibt es genug. Die Verzahnung ist halt noch nicht optimal und zwischen den einzelnen Gewerken. Da ist oftmals der Datenschutz ein ganz großes Hemmnis, wo ich sagen muss, würde alles vielleicht ein bisschen zielgerichteter und effizienter laufen, würde man den Datenschutz in gewissen Bereichen ausklammern, beziehungsweise nicht ausklammern, ist ein blödes Wort, aber es erschwert einfach die Zusammenarbeit zwischen den Gewerken, die dafür zuständig sind, gewisse gesellschaftliche Modalitäten wiederherzustellen. Ja. Und damit meine ich explizit auch das Jugendamt und die Jugendgerichtshilfe und sowas alles. Wir sind als Polizei immer nur im Prinzip Informationsgeber und erhalten eigentlich keine Informationen zurück, was ich immer sehr schade finde. Ist aber gesetzlich so geregelt. Ich habe das aber letztens auch nochmal angesprochen in einem Netzwerkgespräch und habe gesagt, na im Prinzip, ich wüsste nicht, was ihr uns jetzt Neues erzählt, außer was ihr mit dem jetzt also für eine Maßnahme oder was, ob die Maßnahme greift oder nicht greift, weil wir haben den ja quasi an euch zugeliefert im Prinzip, die Personalie, und über Datenschutz brauchen wir jetzt in dem Sinne nicht mehr sprechen, weil wir wissen ja alle, über wen wir sprechen. Also das finde ich dann manchmal ein bisschen schwierig.
Ja, dumm eigentlich.
Angebote gibt es aber en masse. Und ich finde einfach die Verzahnung der einzelnen Angebote miteinander, die sinnvolle Verknüpfung, die fehlt mir oftmals tatsächlich. Mhm. Aber da ist bei Steffi ein bisschen mehr Hintergrundwissen mit JGH, TUI und SPI und
Co. Oh, jetzt geht's aber los.
Da bin ich raus, aber ich glaube, da bin ich also nicht ganz so firm, was jetzt die einzelnen Gewerke nach unserer Arbeit quasi so treiben.
Also ich glaube, Angebote für Kinder und Jugendliche kann es gar nicht genug geben in Berlin. Da würde ich mir viel, viel mehr wünschen, aber auch im Jugendamt fehlt es halt an Stellen, an SozialarbeiterInnen und in den ganzen Jugendclubs, da fehlt es halt auch. Da finde ich persönlich, das müsste mehr aufgebaut werden. Es braucht mehr Angebote für Kinder und Jugendliche. Und die Verzahnung, glaube ich, zwischen Polizei und, ich sag mal, der sozialen Arbeit, insbesondere Jugendamt, finde ich, läuft sehr gut. Also sie wird immer besser, ja. Also durch Netzwerken funktioniert das halt irgendwann. Also wir haben super Kontakte zu den Jugendämtern in der Bereich der D5. Also dazu gehört Mitte, Friedrichshain, Kreuzberg und Neukölln. Und eigentlich läuft das echt fantastisch. Kann ich nicht anders sagen.
Es gibt schon, das kann ich aus meinem Leben davor ja auch sagen, das klingt mir ja so, als ob ich so eine Zeitreisende wäre, Markus.
Jetzt würdest du so ein Geschichtenbuch lesen, mein Leben davor.
Ja, manchmal fühle ich mich, also mein Rücken, der sagt auf jeden Fall, dass das mehrere unendliche Geschichten sind. Ich finde schon auch, wie Steffi schon sagt, es gibt gute Angebote, aber es kann nie genug gehen. Nee. Und da ist wie überall Personalmangel ganz einfach. Also weil SozialarbeiterInnen, daran fehlt es auf jeden Fall. Auch da darf man nicht vergessen, nur weil ein Mensch soziale Arbeit studiert hat, ist er nicht auch geeignet für diesen Beruf. Ich glaube, das ist in jedem Beruf so, die Motivation spielt immer eine große Rolle und auch das Persönliche einfach. Und ich finde so gerade in so einer Brennpunktdirektion wie der Direktion 5 ist es wichtig eigentlich, dass man überhäuft wird mit Angeboten, dass Jugendliche Anlaufstellen haben und nicht eine Anlaufstelle. Und das ist eben auch, und das ist immer wichtig, zielgruppenorientiert ist. Also das habe ich, glaube ich, schon mal in irgendeiner Folge gesagt mit der vom Jugendamt. Wir brauchen nicht in Friedrichshain, Kreuzberg, Neukölln irgendwie eine Malwerkstatt aufzubauen oder irgendwie...
Ja, Angebot muss halt angenommen
werden. Ja, oder irgendwie, genau, oder irgendwie eine Puppenstube, oder, also jetzt um das mal ganz polemisch auszudrücken, sondern da sehe ich sowas wie alles, was so mit der Hip-Hop-Kultur zu tun hat. Irgendwie, Sport. wo sich Jugendliche.
So Sport sollte dann mal wieder kein Boxen sein, ne? Und das ist halt der Umkehrschluss, wo viele sagen, machen wir das so, dass wir die Gewalt abschöpfen, indem wir sie zum Boxen bringen.
Ja.
Und das ist für mich der falsche Weg.
Ja, genau, aber irgendwie Läufer, also da machen wir halt irgendwie Fußball oder Laufen oder Schwimmen, also alles, was sich auspowert. Weil das ist das andere, wir brauchen jetzt nicht Kampfsport anzubieten, weil dann züchten wir uns die Street Fighter alle ran. So. Es gibt ja noch
Wie werde ich ein gutes polizeiliches Gegenüber?
Genau. So. Hier, von und mit der Polizei. Wir zeigen dir, wie es geht. Gerade, ich sage, diese Hip-Hop-Kultur, die ja auch gerade bei Jugendlichen eben eine große Rolle spielt. Da kannst du alles mit reinmachen. Das ist ja nicht nur Rappen, sondern es ist ja auch Graffiti und
das
Tanz und
das
sowas.
Das finde ich, ich habe ja mal im Prenzlberg gewohnt. So, ich liebe ja den alten Mauerpark, wo du noch diese riesen Wand hast,
geil.
Die du wirklich einfach vollkleistern kannst. So. Ja. Und es fehlt aber an anderen Stellen irgendwie in der Stadt, so eine Spots irgendwie einfach zu bieten.
Ja, oder wir haben so viele Gebäude, die mal irgendwie neu gemacht werden könnten und dass du da irgendwie ein Projekt, dass sich Jugendliche selbst so ein...
So für die Zwischenzeit, wo es...
So ein Haus, naja, so ein Jugendzentrum herbauen. Also nicht bauen, sondern renovieren und da irgendwie das so gestalten, wie sie das gerne hätten und sowas. Das wäre... Und wir haben genug davon in Berlin. Ne? Es ist halt immer nur die Frage, wo wird die Kohle reingesteckt und wo gibt es vor allen Dingen Leute, die das begleiten können. Und das können wir als Polizei natürlich nicht. Aber ich denke schon, dass da die Möglichkeit ist zu sagen, wir hätten genug KandidatInnen, weil auch Frauen, also was heißt Frauen, das sind ja noch Ladies, kleine Ladies. Das wollte ich euch nämlich auch noch fragen. Ich habe jetzt tatsächlich häufig nur mit Jungs zu tun gehabt, aber wir beide waren ja auch in einer Wohnung, wo zwei Damen anzutreffen waren. Wie ist denn da so das Gefälle?
Ja, fast ausschließlich tatsächlich männlich. Also fast ausschließlich. Ich sag mal 95%.
Dann doch so hoch, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, bauen wir so viel mehr Scheiße?
Ja. Ja. Also ich
hätte... Du, ich komme vom Lande, weißt du? Ja, da sind wir mit dem Pullereimer irgendwo in den Wald gegangen, so den ganzen Tag.
Womit?
Mit dem Pullereimer.
Ach, was?
Pudeleimer.
Nicht das, was du denkst, Lisa.
Ich hab Dinge... Hast du Eimer rauchen gemacht im Wald?
Ich habe nicht Eimer geraucht. Ich war mit meiner Schwester und meiner Cousine mitten, damit die im Wald pullern können. Haben wir einen Eimer mitgenommen zur Not. So, also. Und dann sind wir den ganzen Tag da irgendwo durch die Gegend gemacht.
Ich habe gedacht, du hast jetzt so mit Alufolie und einer abgeschnittenen Cola-Flasche dir da das Zeug reingefüllt.
Jetzt weißt du, was sie für eine Kindheit
ist. Ja, siehst du, jetzt können wir mal den Vergleich ziehen, bitte. Hey, weißt du, wir wollten spielen im Wald und du möchtest irgendwo einen rauchen im Wald, oder?
Das haben wir sogar schon mal gesagt in einem Podcast. Naja, darum geht es ja jetzt auch gar nicht, um meine Vergangenheit im Wald.
Wir machen ja alle mal Sachen. Lenken wir von uns ab. Was habt ihr in der Jugend gemacht?
Nee, Männer, also mehr männliche ITs, ja? Okay.
Nein, bei mir sind es ja noch keine ITs, aber tatsächlich Tatverdächtige sind es überwiegend teils 95% männliche Jungs, Jugendliche, sehr, sehr selten weibliche.
Woran liegt das?
Ich glaube, die Affinität einerseits zu Gewalt ist bei den männlichen Personen größer ausgeprägt oder stärker ausgeprägt. Auch dieses Denken, was darstellen zu müssen, was darstellen zu wollen, also eine gewisse Hackordnung unterhalb oder innerhalb der Peer Group, sag ich mal, herzustellen, dafür bedarf es teilweise einfach der Gewalt, um festzustellen, wer ist jetzt hier gerade der große Zampano und wer ist es nicht. Wer ist einfach
pushen,
nur große
so gegenseitiges Klappe. Hochpushen einfach ja, die ganze Zeit.
Ja, ja, definitiv. Und das hat man, glaube ich, bei den Mädchen eher nicht so. Wenn die eine gute, harmonisierende Gruppe haben, dann sind die froh und glücklich, dass sie überhaupt so einen Kern haben an Mädels, mit denen sie sich verstehen. Und dann ist es auch okay, da gibt es auch meistens keinen, der Redelsführer oder sowas ist, der mal den Ton angibt, sondern da wird tatsächlich, glaube ich, mehr so demokratisch vorgegangen. Also ich kann es mir nur so vorstellen, ich sehe es bei meiner eigenen Tochter und deren Freundeskreis und da läuft es halt sehr homogen ab, muss ich sagen, also sehr klasse. Und bei Männern oder Jungs ist es halt doch so, dass da immer einer den Ton angibt und der Rest folgt dann so ein bisschen.
Da würde mein Vater jetzt das Gegenteil behaupten, bei 2 Töchtern und 2 Söhnen.
Ich wollte gerade sagen, die sind zwar nur 5%, aber wenn die 5% ja, loslegen, dann richtig ja, so ungefähr.
Ja, ja, mein Vater wird jetzt, glaube ich, hier sitzen und sagen, ja, yeah, homogene Gruppe, demokratische Entscheidung. Kennt ja Markus auch von mir. Ich bin noch ein angenehmes Gegenüber, wenn wir streiten, oder? Wir haben uns vorgestern noch angebrüllt morgens nach der Nachtschicht. Das war doch in Ordnung, oder? Wir sind ja dann...
Wir sind ja alt genug, um das auszutelefonieren.
Ja, ich bin ja nicht gleich eine Tatverdächtige oder ein IT, nur weil ich dich mal angebrüllt habe. Das kann ja
mal. Nein, aber es ist so, ja, das kann immer mal irgendwas passieren und dann klärt man das.
Ja, okay, aber bei dir, Steffi, du hast wahrscheinlich dann auch, also wenn, das wird ja ähnlich sein, oder?
Ja, genau. Ja, ich hatte jetzt, sag ich mal, 2, 3 junge Mädchen bei mir zu sitzen, aber das ist wirklich die Ausnahme. Es sind wirklich mehr Jungs.
Mist.
Du bist da nicht mehr drin, Markus. Ja, du bist auch zu alt, um. Ich hoffe nicht, dass du mal irgendwann zum Präventionsgespräch bei Sladi oder Steffi sitzen zu müssen. Das würde mich sehr verstören. Aber kannst du dir vorstellen, Markus, mal sowas zu machen später?
Nein, ich hatte ja schon, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast gesagt habe oder zu dir, aber ich fand den Tag mit der OGJ oder der Umgang mit der OGJ, fand ich auch einen der schönsten Tage so oder Arbeiten, die ich im Praktikum hatte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich ja eben früher schon mal diese Schnittstelle zu Jugendlichen, die nicht auf ihr Leben, ich sag jetzt mal so umgangssprachlich, klargekommen sind und keinen Bock auf irgendwas hatten, die habe ich dann mit der kreativen Schiene irgendwie so mitgeholt. Es hat mir viel Spaß gemacht. Du hast jetzt beide Seiten kennengelernt, ja. So, aber ich kenne halt momentan nur noch die eine Seite auf jeden Fall. Warum nicht?
Ja, ich kann das auch. Ich sehe das auch für mich. Ich war auch richtig glücklich, dass es so eine, weil ich wusste, das habe ich ja auch schon mal, glaube ich, hier erzählt, als ich K32, war ja kein Wunsch von mir, wurde ich reingesteckt. Ja, bin ich totglücklich drüber, weil ich so dachte, ja, als ich das dann so gelesen habe, TOE, für alle, wir wissen ja auch alle, mit Abkürzungen habe ich es nicht so in der Behörde, ne? Das interessiert mich nämlich auch meistens alles nicht so. TOE und ich habe gedacht, da habe ich gefragt, ich so, was ist das? Da habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt, was ist das denn? Und keiner konnte es mir sagen. Und dann saß ich da und habe dann relativ schnell ja checken müssen, was das ist. Und dann durch Steffi ja auch all die fantastischen Leute hier kennengelernt und dachte so, oh, das gibt's auch? Das ist ja ultra geil. Das ist ja, wie gesagt, das ist ja mein Job wie vorher. Jetzt eben nur mit mit FEM. So, Markus, jetzt droppe ich mal hier so eine Abkürzung. Und weißt du was, ich mache nicht mal ein S dahinter, weil FEMs ist ja falsch. FEM.
Hat sie, ja.
Habe ich mir gemerkt. Ich bin ja auch, man kann mir ja Dinge
du
beibringen.
Du lernst ja auch was. Ne?
Ich lerne ja auch was. Und dann habe ich gedacht, geil, also das sehe ich auch schon für mich irgendwie.
Aber ich muss gerade nochmal, wo du geredet hast, Steffi, hört deine, ich wollte gerade sagen, deine Zielgruppe, hört das mit 14 auf und haben wir dann intern eine andere Abteilung, wo es dann wieder weitergeht? Oder?
Nein, also grundsätzlich ist es so, dass die TUI das bis 17 Jahre quasi anbietet, diese Präventionsgespräche. Mhm. Wobei ich natürlich sagen muss, 16, 17 ist natürlich schon ein knackiges Alter. Also da ein Präventionsgespräch anzubieten, ist schon, ja, kann man machen. Ich hatte mal 2 16-jährige junge Mädchen bei mir. Die waren wirklich, es waren Geschwister gewesen, die waren zauberhaft gewesen. Aber das ist also bei mir nicht die Regel. Ja? Mhm. Also die Regel sind wirklich so 12, 13, 14-Jährige.
Ja, da geht's auch los. Ne? Obwohl wird das jetzt mittlerweile, das interessiert mich wirklich. Bei uns ging es damals... Bei mir ging es damals früh los, darum geht's aber jetzt nicht. Aber bei uns war so das Schwierige. Was lachst du?
Ich muss gerade so, meine Cousine hat sagen, oh, die Kinder in dem Alter haben ja noch mit Puppen gespielt.
Ja, das stimmt, das würde ich jetzt auch gerade sagen mit 11. Aber ich sah mit 11 auch aus wie ein Kind. Ich habe trotzdem unter der Trauerweide gestanden und mir Mamas Marlboro Lights reingepfiffen, ne, die ich geklaut habe vorher. Trotzdem.
Wir haben uns die gekauft wenigstens.
Ja, ich habe sie gestohlen von meiner Mutter.
Damals brauchte man aber auch noch keinen Personalausweis im Auto.
Ja, oder ein 5-Mark-Stück, beziehungsweise ist ja ja auch egal. Aber da waren sie noch, da konnte man noch von dem Taschengeld bezahlen. Aber trotzdem, ich sah, und das muss völlig absurd ausgesehen haben, weil ich sah auch wirklich bis 18 noch aus wie ein Kind. Also wenn ich mir Fotos angucke, dann denke ich wirklich, eieiei, das Alter ist auch mein größter Trumpf. Aber es ist, nee, ist doch so. Und wenn ich mir heute 11, 12, 13-jährige Kinder, egal ob Männlein oder Weiblein angucke, denke ich immer nur, guck mal, wie die sich schminken können, was die anziehen und sowas. Also da hatten meine Eltern tatsächlich irgendwie noch so eine pädagogische Wirkung auf mich, dass das nicht erlaubt war.
Nee, da gab es doch kein TikTok.
Ja, und das ist
alles erzählt und sagt, wie du das zu machen hast, ja. Wo du, wann du, wie, welchen Blush, Blur, Blub, du da, wann.
Blush, study, geil.
Ja. Ich habe eine Tochter, wie gesagt, ja, ja. Ich lerne auch.
Deswegen, wir haben noch das Kabel in der Wand gesteckt.
Ja, weil wir hatten auch Handys und so, klar, aber das war natürlich alles gar nicht so zugänglich. Ach, ne? Um Gottes Willen. Aber also bei mir, wenn man mich gesehen hat, dann hat einfach ein 11-jähriges speckiges Kind eine Kippe geraucht, was völlig falsch ausgesehen hat. Und heute weißt du ja gar nicht mehr, in welchem Altersspektrum wir uns befinden, wenn du da irgendwie ein junges...
Ja, wir konnten nicht lügen, ne? So als 14, wie alt bist du? 18?
Ja.
Ich glaube nicht.
So ein junges Menschlein da vor dir hast. Ich habe mit 11 angefangen zu rauchen. Ich habe aufgehört, ich bin nicht Raucher, Leute. Ich bin sportlich, jung, dynamisch, nicht Raucherin.
Sagt sie jetzt, wenn sie die Stimme verstehen.
Aber bei uns waren damals so die schlimmsten Zeiten, naja, von 12 bis 14, 15 so, ne? Und ist das heute immer noch so oder geht's, guck, Markus, hör auf zu gucken. Aber ist das heute immer noch so oder geht das früher los? Weil wenn ich an unseren kleines Menschlein da denke, der war ja noch ganz keksig. 11, ne? Ja, aber hattest du nicht sogar mal mir erzählt? Ja, stimmt, der war 11. Und du hast mir erzählt, du hast aber auch schon mal einen 8-Jährigen da gehabt?
Eine 10-Jährige hatte ich auch schon mal bei mir, genau.
Woher kommt denn die Zahl 8 gerade bei mir im Kopf?
Weil die Theorie von 8 bis 17.
Ah, okay, alles klar. Ja, aber 10, Junge.
Ja, aber es ist, du hast halt in Berlin auch alles. Ich will jetzt nicht sagen, aber weißt du, ja, es klingt jetzt blöd, aber wenn ich auf meinem Dorf da mit meinen paar, nicht mal 100 Einwohnern, wo willst du da Drogen herkriegen?
Also ja, im Ruhrgebiet ging das easy.
Ja, aber deswegen, so in der Stadt, du hast doch hier alles. Also jetzt nicht nur auf Drogen bezogen, aber du hast ja so viele Möglichkeiten, so viele Eindrücke, Einflüsse und alles.
Ja, meint ihr, das ist die Stadt, die das macht? Oder meint ihr auch, dass das, wie du sagst, sowas wie TikTok und sowas?
Ich gebe den sozialen Medien eine Hauptlast, eine Hauptschuld dafür tatsächlich. Auch, dass es immer früher losgeht, weil sie einfach ungehemmt diese Zeugnisse konsumieren.
Ja.
Also jetzt die sozialen Medien, meine ich jetzt nicht irgendwelche Drogen oder sonst was, sondern tatsächlich die sozialen Medien konsumieren, ohne dass da irgendein Filter dazwischen ist, ohne dass die Eltern interessiert, was sie sich da reinziehen. Und ich glaube, da findet halt auch der Großteil der Verrohung im frühen Kindesalter schon statt. Und da brauchen wir uns ja nicht wundern, dass diese Abstufung, was ist richtig, was ist falsch, was ist böse, was ist nicht böse, einfach nicht mehr stattfindet. Das wird einfach auch nicht mehr vorgelebt, auch von den Eltern. Die werden tatsächlich, die Kinder im kleinsten Alter, wird das Handy vorgesetzt, damit es ruhig ist und beschäftigt ist. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Knackpunkt, den alle Länder auf der Welt global mittlerweile erkannt haben, dass es ein Riesenproblem ist, aber irgendwo sich nicht so leicht einschränken lässt. Ist die Kitte Brunnen gefallen, jetzt muss man gucken, wie man, mit welchen Maßnahmen und Mitteln man da wieder rauskommt. Ich prognostiziere, dass es keinen Weg gibt, aber es gibt bestimmt noch viel cleverere Leute als mich, die das vielleicht dann noch mal irgendwann mal rausfinden können. Ich hoffe, dass es irgendwann soweit ist. Aber grundsätzlich ist dieser Trend tatsächlich, das Gros ist immer noch so 12 bis 14, keine Frage, weil da ist einfach, glaube ich, dieser Entwicklungssprung, den die da so machen und gerade auch von der Grundschule zur Oberschule, dieser Wechsel, der ist dann auch nochmal entscheidend. Aber es fängt halt doch immer wieder und immer weiter früher an und auch gerade mit krassen Straftaten. Also wo ich sage, mit einem 8-, 9-Jährigen oder 10-Jährigen, der dann wirklich schon das Messer dem anderen vorhält und sagt, ich stech dich ab, ich schneide dir den Kopf ab oder so. Das sind dann schon Sachen, wo ich sage, wo hast du denn das eigentlich her? Also,
ja, na, das kommt halt meistens. Sagen,
ne? Also das ist dann schon, wo ich sage, schon gravierend. Und der hat dann auch keinen Bezug dazu, zu wissen, wie doll er gerade jemanden schlägt. Der schlägt einfach zu und dem ist es einfach auch nicht bewusst und dem ist es auch egal, was dabei rauskommt. Hauptsache ist es vielleicht noch medienwirksam. Das ist vielleicht das Einzige, was man ein paar Likes für kriegt oder so. Das ist ja das, wo es heute darum geht. Also ich muss mich irgendwie im öffentlichen Raum, im sozialen Medienraum irgendwo so darstellen, dass ich Likes bekomme oder dass ich eben eine Aufmerksamkeit bekomme. Und das ist, glaube ich, eine Zielsetzung, die hatten wir alle nicht. Das gab es halt alles nicht und deswegen ist es für uns schwer zu begreifen, warum es denn auch immer früher losgeht.
Aber das meinte ich, ne? Das, wenn ich da, ja, meine schlimmste Straftat mit 11 war, dass ich meiner Mutter die Kippen aus der Schachtel geklaut habe.
Das ist oder auch mal, schon ein dicke
Mal ein 5-Mark-Stück vielleicht, habe ich das auch mal mitgehen lassen, um mir Kippen dann zu kaufen.
Ja, was ist, ich muss gerade die ganze Zeit, während Ladi erzählt hat, an die letzte Folge denken, andere Kinder kommen im Vergleich zu dir auch ins Darknet rein.
Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Ich kann das ja alles nicht, aber ich konnte das auch nicht, weil das ist ja das, was Ladi sagt. Darknet ja war kein
du
Thema,
wirst ja damit
als
groß.
Ich, das ist ja, als ich 11, 12 war. Und das meine ich, ich bin echt kein Kind von Traurigkeit, um das jetzt mal hier auch klar zu sagen. Und ich habe auch echt Scheiße gebaut als Jugendliche so. Ich habe aber nie Probleme mit der Polizei gehabt. Das, ich bin immer drum rumgekommen. Ich war immer schlau genug, das irgendwie zu umgehen. Aber wenn ich davon rede, dass ich kein Kind von Traurigkeit war, dann reden wir wirklich von ganz anderen Dimensionen als das, was ihr beide hier beschreibt. Also, weil,
wenn ich denke, auch so mit einem Messer oder irgendwas.
Wollte ich gerade sagen.
Da denke ich mir so von wegen, wow, ich bin höchster der Gefühle, fühle, war, dass ich mir selber mal mit einem Messer in den Finger geschnitten habe. So, wenn ich Messer früher in
der Hand hatte. Ja, oder wenn man Bluesbrüderschaft mit jemand machen wollte. Und ja, da standen wir da schon und waren so, oh Gott.
Nicht schneiden.
Ach, doch, es tut so weh. Aber das meine ich. Und es ist ja nicht so, als ob ich nicht irgendwie vielleicht auch mal Leute gekannt hätten, die dann doch durchaus schlimmer gewesen sind als ich oder die mit der Polizei mal zu tun hatten. Aber auch das waren nicht solche Leute, von denen ihr gerade hier erzählt. Nee,
meine Mutter immer, mit dem darfst du dich nicht abgeben.
Ja, ich durfte auch. Ich hatte auch Kontaktverbot zu Personen.
Ja. Wir hatten vor ein paar Jahren, hatte ich tatsächlich mal so dieses, dass ich so eine Gruppe angesprochen habe und gesagt habe, sag mal, was stimmt eigentlich mit euch nicht? Was fällt, also, dass euch das nicht auffällt, dass ihr da hier völlig daneben seid, ja, und super aggressiv, super viel Schaden anrichtet, auch bei den Menschen, denen ihr gerade Gewalt angetan habt, ja, oder sowas, das muss euch doch auffallen. Wo ist denn bei euch mal eine Grenze? Und die sagen immer so, ja, was ist, ist doch gar nichts passiert. Und ich sage, wann ist denn bei euch was passiert? Na, wenn einer liegen bleibt. Und das war vor ein paar Jahren schon so. Das heißt, es muss einer sterben, damit für die im Kopf irgendwas passiert ist. Alles andere ist für die völlig normaler Alltag. Das gehört zu denen einfach zum A und O, zum Großwerden dazu. Das ist für die, wie wenn andere Leute eine Schrippe morgens mit Nutella essen.
Mir wurden früher schon die Simpsons verboten, weil ich die nicht gucken durfte.
Ich durfte gar nichts. Ich durfte nicht mal Cola trinken. Deswegen bin ich auch so ausgeflippt dann irgendwann.
Cola!
Ja, ich durfte kein Fastfood essen und sowas. Meine Eltern, mein Vater sagt bis heute, weißt du, warum du so verzogen bist? Bin ich verzogen übrigens. Aber der hat immer gesagt, dir wurde der Arsch mit 12 D-Mark Öl abgewischt, also aus dem Bioladen, damit du, also ja hier, Prinzessin auf der Erbse so, ne? Ja, das war
ja
nicht.
Ja, das fängt halt, es ist ja nicht so.
Aber das liegt vielleicht auch, das können unsere beiden dienstälteren Kolleginnen vielleicht sagen, das liegt an der Stadt auch.
Klar, die sind in der Großstadt auch, natürlich.
Ja, ich glaube, das, wie gesagt, ich glaube, das ist so ein Bündel aus allem, ja. Das ist die Stadt, das sind andere Faktoren, was ich ja vorhin schon mal gesagt habe, ja, Familie, wo finde ich Anerkennung, wo gehöre ich zu, ja, Zugehörigkeit, wer liebt mich, wer sagt mir das auch, ja, das hat damit ganz viel zu tun.
Wo ich nach Berlin gekommen bin, hatte ich eine Freundin kennengelernt über eine gewisse Zeit und hat man mal über alte Geschichten gesprochen, ne? So, und es ist so. Und während du sagst, dass ich da mit meinem Pisseimer da in den Wald gelaufen bin und das und das.
Ich hab gesagt, dass du Eimer rauchen machst.
Und während ich da so mit 12 oder meinte, wir sind dann da durch den Wald gehüpft und wir haben Pferd gespielt, so an der Leine hat man, und dann haben wir da, wollte meine Cousine, die wollten dann mal voltigieren oder irgendeinen Scheiß und ich musste immer rennen. So. Weißt du, so eine Scheiße hast du gemacht und die erzählt mir dann, ja, mit 12 haben wir kiffen unter der Brücke gesessen irgendwo und ich dachte so.
Ja. Als ob du nicht angefangen hast, früh zu rauchen, Markus.
Zu rauchen, nicht zu kiffen.
Ach, kiffen, ich habe mit Kippen verstanden.
Ach so, okay. Nee, deswegen, wo ich mir dachte, ja, und das alles schon eingebaut, wo ich dachte, wüsste gar nicht, wo ich dran gekommen wäre überhaupt.
Ja, das ist das Nächste, ne?
So, wo ich mir dachte, so krass, was ihr alles schon in dem Alter in Berlin irgendwie gemacht habt.
Auch so Messer und so. Also ja, natürlich wusste ich, dass zu Hause gab es ein Brotmesser, weil klar, wer mit 12 Mark hier Bioöl den Popo abgeputzt bekommt, der hatte auch nur Biobrot zu Hause, was geschnitten werden musste. So das gute Vollkornbrot, was ich heute liebe, damals gehasst habe. Wenn alle anderen ihre Weißbrote oder mit Fleischwurst hatten, hatte ich Tartex.
Mit Bärchenwurst.
Und Biodinkelbrot, köstlich heutzutage. Also ne, bei uns gab es auch irgendwie natürlich Brotmesser und sowas zu Hause. Aber ich wäre niemals auf die Idee gekommen, mir ein Brotmesser mitzunehmen und rauszugehen.
So in die Tasche und zack, irgendwo hin. Also ja.
Na, heute kriegst du so einen Spätis.
Ja, na, oder du bestellst halt alles, ne, online.
Ja, das gab's ja
auch. Das ist natürlich auch, also.
Der große Bruder auch. Ist auch nicht unüblich, dass der große Bruder einfach mal seinem kleineren Bruder einfach mal ein Messer zusteckt. Mhm. Und zu sagen, damit kannst du dich schützen, ne?
Was ist halt Schützen in diesem Kontext dann? Ist Schützen in dem Kontext, dass ich mir Platz mache damit auf dem Gehweg, wenn es irgendwie zu, weißt du, wenn.
Also für mich fängt das, wenn wir bei Jugendgewalt sprechen, dann müssen wir auch mal über diese Silvesterereignisse reden. Und ja, das ist immer wieder erschreckend. Das ist jetzt nicht dieses Jahr passiert, nicht letztes Jahr, also immer passiert. Seitdem ich denken kann, hier in dieser Direktion arbeite, habe ich zu Silvester immer Erwachsene gesehen, die kleinen Kindern die Knarre in die Hand gegeben haben und sagen, komm, schieß mal. Und die finden das natürlich toll, ne? Die finden dieses Gefühl toll, die haben eine Knarre in der Hand, die fühlen
diese
sich auch immer mächtig.
Diese Feuerwerksknarren meinst du?
Ja, diese Feuerwerksknarren, ne? Aber das ist eben, da werden sie halt schon so rangeführt, im frühen Alter schon. Und ich denke mal, da ist auch so ein gewisser Teil an Unverantwortlichkeit mit bei, den es woanders oder den es vielleicht bei uns früher nicht so gab. Wäre bei mir unvorstellbar gewesen, dass mir irgendeiner, oder gerade mein Vater, also der hätte mir eher in die geknallt, als dass ich von dem eine Knarre in die Hand gekriegt
hätte. Also das wollte ich gerade sagen. Ich habe keine Gewalt von meinem Vater erlebt. Aber der hätte auch, also mein großer Pazifist und sowas, und ich weiß, als ich das erste Mal eine Waffe in der Hand hatte, polizeilich, dass ich dachte so, oh, das, wenn das Papa sieht, wie ich hier mit einer MP und mit einer SFP stehe, voll bewaffnet, da hätte mein Papa bestimmt eine Vollkrise gekriegt. Aber das gab's bei uns nicht. Großer Pazifist und hast du nicht gesehen und nein, Waffen sind scheiße und wir haben Kriegsdienst verweigert und sowas in der Familie. Und ja, das Bezug zu Waffen habe ich mit der Polizei gehabt, das erste Mal. So, jetzt gacker hier mal, was hast du von deinem Vater eine Knarre in der Hand gedrückt gekriegt?
Nee, oder aber was? Von irgendeinem Typen aus dem Dorf.
Wirklich?
Dann meinte meine Mutter, ach, die nimmst du nie in der Hand. Und draußen, wenn die Erwachsenen drin saßen, halt zur Silvesterparty, standen wir draußen.
Echt?
Natürlich. Das ist dann Dorfleben, weißt du, da ist dann
ja, weil
wieder
ihr jagen müsst draußen, um euer Wildschwein zu reißen, wie Obelix.
Ja, das
oder
haben
was?
Wir auch gemacht. Ja, meine Cousine ist auch Jägerin, ja. Und
ah, wirklich?
Ja, wirklich. Also, ja, natürlich. Geht man da irgendwo, da gehst du fischen und schießen.
Ja, okay, aber du schießt ja nicht mit einer, du schießt ja nicht mit einem Jagdgewehr nee, auf Fische.
Wir sind jetzt nicht in den USA, wo ich irgendwo einfach mein Gewehr aus dem Schrank hole und mich dann da irgendwo an den Wald dran setze. Also, sagst du jetzt.
Naja, gut, aber das ist ja das, was Sladi und Steffi hier gerade ja sagen. Also, ich glaube halt eben schon, dass, und was heißt, ich glaube, wir wissen, dass du einfacher an Waffen rankommst, als ja, das natürlich vielleicht der Otto-Normalverbraucher denkt. Und der Otto-Normalverbraucher, der denkt schon, dass man einfach an Waffen rankommt. Und wir wissen aber, wie einfach das wirklich ist. Ne? Also, da müssen wir ja nur mal in unsere Asservatenschränke reingucken, was da so alles an Dingen liegt.
Und das machen wir bald.
Achso, darf ich noch gar nicht verraten? So viele Specials, wie wir hier bei Verschluss haben. Ach Mann, ey, okay. Wie lange macht ihr beiden das denn noch? Oder
wann geht ihr in Pension?
Ja.
Also, ich freue mich jetzt erstmal, dass junges Volk nachwächst und das, was wir, oder sich inspirieren lässt von dem, was wir hier jahrelang gemacht haben, das finde ich schon mal super, weil ich einfach hoffe, dass diese Negativtrends dann auch wieder irgendwann durch Leute wie euch quasi denen entgegengewirkt wird und ihr durch unser Tun vielleicht auch schon kleine Ansätze habt, dass ihr genau wisst, wie ihr das machen würdet, eben auch dieses Empathievolle mitbringen. Und ich glaube, da ist unsere Hoffnung, dass unsere Arbeit einfach fortgesetzt wird und vielleicht auf einem guten Weg dann irgendwann zum Erfolg führt, dass diese Stadt vielleicht wirklich irgendwann mal wieder was Tolles wird. Aber ich glaube es nicht.
Also. Naja, wenn dann von euch. Vorher kann ich nicht auch also sagen. Wenn dann, das habe ich jetzt auch schon mehrmals gesagt, wenn dann von KollegInnen wie euch.
Ja, aber ich habe mich jetzt tatsächlich entschieden, den repressiveren Weg zu gehen und die Jugendarbeit wieder so ein Stück weit hinter mir zu lassen, weil ja, aus mannigfaltigen Gründen tatsächlich. Aber ich merke halt auch, dass halt viel, viel Energie, die ich reingesteckt habe, auch mit den Gesprächen und auch in Einzelfällen einfach, denn das nicht angekommen ist, dass es einen doch dann ganz schön zermartert auf lange Sicht gesehen. Und da bin ich dann doch vielleicht ein bisschen zu weit auch sensibel.
Ja.
Ja. Jetzt lachst du mich aus.
Nein, ich lach dich nicht aus. Ich lach dich an. Wie lange ich das noch machen möchte? Ja. Solange wie ich es kann. Solange ich dazu noch in der Lage bin. Und ja, schauen wir mal.
Das ist schön. Markus.
Lisa.
Oh, was machen wir denn jetzt hier? Jetzt sollen die beiden gehen und wir bleiben noch ein bisschen hier zu zweit.
Na, ich würde sagen, du erfüllst jetzt gleich erstmal deine Aufgabe.
Ich meine zweiwöchentliche Pflicht. Steffi und Sladi, wir feiern Weihnachten mit Verschlusssache. Und ich könnte mir doch nichts Schöneres vorstellen, als mit euch beiden und dir, Markus. Und vielleicht,
ach, danke, dass ihr auch dabei seid.
Und vielleicht einem Zigarettchen, was ich dann bei so einem besonderen Anlass dann mal wieder rauche. Da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr kommen würdet. Und okay, ansonsten bedanke ich mich sehr dafür, dass ihr da seid. Das war jetzt alles sehr spontan. Vielen lieben Dank, dass ihr uns diese schöne Folge hier bereitet habt. Markus, du guckst mich so an wie so ein Covergirl gerade, was da so sitzt.
Natürlich, Pin-Up-Girl. Auch von mir vielen, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid und das alles so geklappt hat.
Und danke, dass ihr in unserer wunderschönen Direktion 5 dafür sorgt, dass die Kinder und Jugendlichen nicht so ganz so schlimm abgefuckt sind von der Polizei. Und das meine ich wirklich ernst. Und egal wie kurz oder wie lang das war, die Zeit, die ich mit euch verbringen durfte, habe ich wirklich viel gelernt. Und das werde ich immer in meinem Herzchen tragen. Und das meine ich völlig ernst. Das klingt gerade ganz kitschig. Die Leute, die mich kennen, wissen, aber ich bin so eine kleine Kitschmaus.
Genau,
und
das reicht jetzt auch.
Genau. Und damit beenden wir die Folge und wir verabschieden uns und wir hören uns in 2 Wochen.
Wir hören uns in 2 Wochen, wir in 3 Monaten.
Also, okay. Zu Weihnachtsfeier.
Tschüss.
Tschüss.